Mutig gemeinsam habe ich die Predigt mal wieder überschrieben und sie reiht sich damit in so eine lose Reihe ein, wo so alle paar Wochen meine Predigt auftaucht. Heute mit dem Untertitel Einander korrigieren. Das ist jetzt nicht so das allerleichteste Sommerthema, finde ich, und das ist auch ein Thema, mit dem vielleicht viele ein Thema haben, die schon länger in Gemeinde unterwegs sind. So auf der einen oder anderen Seite hat man das vielleicht mal erlebt. Ich mache gerade noch mal die Rolle rückwärts auf die letzte Predigt aus der Reihe, weil ansonsten steht es jetzt so ein bisschen solitär vielleicht da. Als Thema in der letzten Predigt aus der Reihe, das war vor 2 Wochen, wenn ich mich nicht täusche, haben wir drüber nachgedacht, dass wir in manchen Bereichen des Glaubens zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und wir tun das auch mit der Bibel in der Hand. Das ist das, was es so schwierig macht. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen können, naja, es gibt halt die einen, die schlagen die Bibel auf und schauen rein und die anderen finden es eh doof. So, das würde es einfach machen. Aber so ist es ja nicht. Sondern wir schlagen die Bibel auf, wir nehmen das ernst. Wir sehen und hören das, was Gott sagt. Und es kommt trotzdem vor, dass wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen müssen und dürfen, wir sind zusammengestellt, nicht weil wir alle einer Meinung sind, sondern weil Christus uns angenommen hat. Deshalb kommen wir zusammen, weil Jesus seine Gemeinde sammelt. Und es ist auch interessant, dass sich Paulus nicht in allen Stellen immer zum Richter aufschwingt. Er berichtet über verschiedene Gemeinde Streitigkeiten oder Punkte, die offen sind. Und immer wieder verweist er dabei auch auf Christus als die Mitte. Und sagt, ihr habt eine gemeinsame Mitte in Jesus. Das ist eure Mitte, die Erlösung in Jesus, dass er euch geliebt hat, dass er euch zusammengestellt hat. Und außerdem muss und darf uns bewusst sein, glaube ich, dass jeder von uns für seine Erkenntnisse vor Gott Rechenschaft geben muss. Das entlastet mich so ein Stückchen zu sagen, ich muss mal für das gerade stehen, was ich euch verzapfe. Aber ich muss nicht in allen Punkten meinen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte und euch gerade biegen müsste. Nach meinem Maßstab. Sondern nach Gottes Maßstab. Und den habe ich noch nicht so ganz. Und deshalb bleibt am Ende die Liebe Gottes, so wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben wird, auch die tragende Grundlage unserer Gemeinschaft. Nicht unsere Liebe, sondern Jesu Liebe. Und dann auch der Blick darauf und der Anspruch, wir wollen mit dieser Liebe unterwegs sein. Da wollen wir hinkommen, da wollen wir uns hinbewegen, da wollen wir hinschauen und das wollen wir immer wieder auch in den Fokus rücken, dass das eben nicht unsere Liebe ist, die wir einfach so machen können, sondern dass es Gottes Liebe zu uns ist. So, heute möchte ich auf ein etwas kritischeres, finde ich, aber auch wichtiges Thema blicken. So, bei allen Unterschiedlichkeiten, bei unterschiedlichen Erkenntnissen, bei unterschiedlichen Deutungen sind wir ja auch zusammengestellt als Gemeinde. Das kann man jetzt nicht von allen Christen pauschal behaupten. Also ich glaube, es gibt eine weltweite Gemeinde, aber die trifft sich nicht heute Morgen hier in der Eberhard-Heimstraße 34 in Schwäbisch Hall. So, das wäre in beide Richtungen völlig vermessen, das anzunehmen. Also sowohl zu sagen, damit ist ja Gemeinde am Ende, als auch zu sagen, naja, wir müssten das doch eigentlich hinkriegen, dass wir uns alle hier heute Morgen treffen. Ich glaube, beides stimmt nicht. Aber es gibt einen Grund, warum sich diese Gemeinde hier trifft. Und dieser Grund, der liegt nicht nur dabei, dass wir alle zufälligerweise gerne dieselben Lieder mögen und deshalb die Lobpreisband hier heute Morgen genau unsere ist. Sondern es ist ein Grund, der außerhalb dieser Gemeinde liegt, glaube ich, bin ich zutiefst überzeugt, nämlich bei Gott. Dass er sagt, ich stelle euch als Gemeinde zusammen. Und ich glaube, wenn wir hinschauen, wie wir zusammengestellt sind, dann ist davon mindestens ein Element auch, um aufeinander aufzupassen. Auch um gemeinsam zu leben, auch um einander zu korrigieren. So, wie passt denn das jetzt zusammen? Das reimt sich doch auf den ersten Blick nicht ganz so leicht, oder? Und ich finde, wir neigen dazu, immer dahin zu blicken, wo es nicht so kompliziert ist. Mach ich gern. Macht ihr vielleicht auch, weiß ich nicht. Und bei den wirklich schwierigen Themen, lieber Augen zu und durch. Oder bei denen, wo wir uns etwas unsicher sind. Oder wo wir uns nicht so rausputzen. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, achtet mal auf eure Unterschrift. Es gibt ganz viele Menschen, die krakeln ihre Unterschrift ganz schnell hin. Warum? Also wenn ich das mal bei mir selbst beobachte, dann glaube ich deshalb, die Unterschrift, die muss ja schwungvoll und elegant aussehen, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie das geht. Also krakle ich was hin und bin der Meinung, das ist jetzt eine schwungvolle und elegante Unterschrift. Schon passiert. Ab in die Schublade, perfekt. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich mit sowas, die sagen, man kann Zeit darauf verwenden, eine elegante Unterschrift zu entwickeln. Finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also krakle ich meine Unterschrift weiterhin. Das finde ich bei dem Thema auch okay. Aber da sehe ich, ich gehe eher vor nach dem Motto Augen zu und durch. Und ich glaube, dass wir uns gerne lieber auf Themen fokussieren, in denen wir ganz gut unterwegs sind. Das finde ich auch richtig, weil wir meistens dort deutlich weiterkommen. Also unsere Stärken liegen zu lassen, um an unseren Schwächen zu arbeiten, wäre auch falsch. Weil dann wären wir im besten Fall überall nachher irgendwann mal mittelmäßig. Und nichtsdestotrotz müssen wir aber aufpassen, dass wir Themen nicht ganz ausblenden. Dass wir nicht einzelne Bereiche einfach stilllegen und sagen, Katastrophenmanagement brauchen wir nicht. Haben wir in Deutschland auch ganz gut hingekriegt. Und das merkt man dann, wenn dann mal die Krise auf einen zurollt und man feststellt, oh hoppla, Warnsystem gibt es ja gar nicht mehr. So, war eine dumme Idee, das zurückzubauen, aber naja, schade. Es bringt nichts, ständig das Schwierige zu betonen, aber es ist auch schnell viel kaputt, wenn wir nicht auch ab und zu mal dahin blicken, wo es weh tut. Korrektur klingt für mich immer so nach rotem Feinliner. So, das ist die letzte Erfahrung mit Korrektur, die ich gemacht habe. So nach diesen Strichen am Rand einer Seite. Nach lächerlichen Übungen und Überkompensierungen. So frei nach dem Motto, diesmal haben im Aufsatz 4 Kommas gefehlt, nächstes Mal schaue ich, dass es auf jeden Fall 5 zu viele sind. Und vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen mit dem Thema Korrektur in Gemeinden gemacht. So früher gerne bekannt unter dem Begriff Gemeindezucht. Viele Gemeinden, glaube ich, haben es damit sehr ernst genommen. Vielleicht manchmal auch mit der einen oder anderen öffentlichkeitswirksamen Bloßstellung. Alles zu einem guten Zweck. Die anderen müssen ja auch gewarnt sein. Oder vielleicht hast du die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass du jemanden korrigieren wolltest. Du hast es total gut gemeint damit, in bester Absicht. Und trotzdem ging eine Beziehung in die Brüche. Und dann sind wir vielleicht vorsichtig geworden, einander da noch reinzureden. Ich glaube, wir Freikirchen mischen da auch an der einen oder anderen Stelle ganz gut mit. Und das ist auch kein Wunder. Wo hohe Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit aufeinandertreffen. Und ich glaube, das ist da oft der Fall. Wenn man sich frei für eine Gemeinde entscheidet, dann weiß man meistens, warum. Warum man es damit ernst meint. Aber da, wo hohe Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit um sich greifen, da kann es auch schnell mal zu ernsthaften Grenzüberschreitungen kommen. Das ist jetzt kein Fehler, das ist nur einfach eine Gefahr des Systems. Und dennoch, unsere Gemeinschaft funktioniert nach gewissen Rahmenbedingungen. Auch eine Gemeinde. Wir sind eben keine Inseln, sondern wir sind in Christus miteinander verbunden. So, das wäre der erste Grund, warum man trotzdem über dieses Thema predigen könnte. Der zweite, der ist ganz einfach. Es gibt Bibelstellen, da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, macht's. Das finde ich immer ein gutes Argument. Deshalb möchte ich mit euch heute Morgen hinschauen, dass es nicht so aussieht wie meine Unterschrift. Wenn wir an das Thema rangehen, dann bitte so, dass es fruchtbar ist und nicht so, dass es hinterher furchtbar aussieht. Matthäus 18, 15 bis 20. Kennt ihr vielleicht zu dem Thema, ist eine einschlägige Stelle. Wenn dein Bruder sündigt, übrigens, Schwestern können auch sündigen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und dann noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da spricht doch Jesus tatsächlich in diesem Abschnitt über Gemeinde oder über Gemeinschaft. Wisst ihr, um was es direkt davor geht? Bisschen Gemeindeunterricht? Das ist gemein, gell? Da geht es um verirrte Schafe und um Hirten, also um Hirte. Um den Hirte, der die 99 zurücklässt, um dem einen nachzugehen. Und Jesus vergleicht seinen Vater im Himmel mit diesem Hirten, der nicht will, dass eines verloren geht. Und direkt danach, direkt im Anschluss, geht es um gegenseitige Verantwortung. Und es ist, wie es so oft ist, Jesus greift hier im Prinzip eine Anweisung aus 3. Mose auf und interpretiert die aus. Also er erfindet diesen Gedanke nicht, sondern er erklärt ihn für seine Zuhörerschaft. In 3. Mose 19 steht, du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Es gibt also eine Verpflichtung unter Menschen, die mit Gott unterwegs sind, den anderen nicht einfach in Sünde verstricken zu lassen. Also nicht zu sagen, ist mir egal, ich bin eine Insel. Ich bin mit meinem Gott unterwegs. Passt doch. Und dann am besten noch mit Dritten drüber zu sprechen. Also ich habe ja gesehen, dass Bruder XY, geht ja gar nicht. Wie seht denn ihr das? Ich finde das doof. Findet ihr das auch doof? Könnte man ja auch mal machen. Und Gott sagt hier ganz klar, nee, so geht's nicht. Schaut, dass ihr über die Dinge miteinander im Gespräch seid. So, das ist ein super ausladendes Feld. Sünde. Kann man einfach mal so als Begriff reinschmeißen. Bei jedem gehen irgendwelche Schubladen auf. Ich möchte den Begriff deshalb heute Morgen ein kleines bisschen eng führen. Ich glaube, das hilft uns nämlich auch, mit dem Thema nicht ganz so schrecklich unterwegs zu sein. Um den Gedanke zu verstehen, glaube ich, müssen wir hinschauen, was Sünde ist. Sonst haben wir nämlich eine größtmögliche Breite an Verfehlungen, die irgendwo mal auftauchen. Und ich glaube, nicht für alle Bereiche ist das gleiche Instrument hilfreich. So, das Wort in seinem Sinn ist eine Zielverfehlung. Ja, also ich ziel und ich verfehle. Das heißt schon mal, da steckt schon mal mit der Gedanke drin, er hat sich stets bemüht. Er hat ja gezielt. Aber auch verfehlt. Das dürfen wir uns bewusst machen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Die meisten Menschen hauen nicht absichtlich daneben. Es geht also um Gottes Ziel für unser Leben. Und hier geht es erstmal um eine innerweltliche Perspektive bei diesem Text, glaube ich, weil es in Gemeinschaft reinspricht. Dann geht es natürlich auch um das große Ziel. Das kommt dann auch noch in den Blick, aber erstmal geht es um eine innerweltliche Zurechtweisung. Wir sind in Beziehungen eingebunden. Und wir stehen auch in Beziehungen. Wir stehen in Beziehungen mit Gott. Wir stehen in Beziehungen mit unseren Mitmenschen. Wir stehen sogar in einer Beziehung mit uns selbst. Je nachdem, wie wir mit uns umgehen. Und Sünde ist kein punktuelles Verhalten, sondern sie ist das, was Beziehungen stört und zerstört. Und zwar in allen drei Dimensionen. So ganz schnell wird der Gedanke immer so auf Regeln und deren Einhaltung reduziert. So, es muss doch einen christlichen Regelkatalog geben. Was haben wir alles zu tun? Und was haben wir alles zu lassen? Und dann ist gut. Den präsentiere ich euch heute Morgen nicht an der Stelle, weil es auch überhaupt nicht um Regeln geht. Erst abgeleitet dann. Man kann natürlich immer einen Zaun um einen Zaun ziehen und sagen, da lassen sich auch gleich Regeln festklopfen. An manchen Stellen ist das auch ganz sinnvoll. Aber zuerst mal geht es um Leitlinien für Beziehungen. Das, was wir tun, das, was wir denken, wie wir es tun und wie wir es denken, hat Auswirkungen auf alle unsere Beziehungen. Und wir verfehlen unser Ziel, mit uns, mit Gott, mit unseren Mitmenschen in guten Beziehungen zu leben. Das ist der Kern von Sünde. Und deshalb geht es bei diesen Korrekturen auch in erster Linie um Verhaltensweisen, die genau hier Schaden anrichten. Da fällt mir zum Beispiel jetzt im Familienkontext als allererstes Ehebruch ein. So, das ist immer einfach, kann man es festklopfen auf eine Regel. Ehebruch, böse. Klarer Fall, wahrscheinlich auch ziemlich unstrittig. Oder irgendwer hier, der sagt, ist voll die gute Idee. Nee, da ist es offensichtlich, gell? Aber man könnte schon deutlich früher ansetzen und fragen, was zerstört denn Beziehungen? Vernachlässigung der Familie zugunsten der Karriere vielleicht. Ab welchem Punkt? Das ist schwimmend oder gleitend. Da wird es sehr viel schwieriger, eine harte Regel festzulegen und trotzdem ist es genauso wichtig, dahin zu schauen. Oder wie ist es denn mit Hobbys? Wie viele Hobbys sind gut und richtig und ab welchem Punkt schieben sie sich an die Stelle von Beziehungen, die wichtig sind? Oder Gemeindekarriere. Wie viel für den Herrn ist genau richtig? Und wo wird es zur Ausrede, um sich vielleicht nicht mit der Situation daheim beschäftigen zu müssen? Das sind keine Rotstift durchgefallen Angelegenheiten. Aber es sind Fälle, wo es wichtig ist, dass wir miteinander unterwegs sind und dass es möglich ist, offen draufzuschauen. Ohne ein direktes und hartes Ja, Nein. Aber vielleicht mal mit einem vorsichtigen Wort. Das könnte sich zu einem ernsten Problem auswachsen. Und da braucht es vielleicht ein vorsichtiges Wort, das auch Raum lässt, dieses vorsichtige Wort zu prüfen. Also eben nicht ein, du machst das falsch, ich mach das richtig. Sondern ein, wie geht's dir mit? Oder denken wir mal an Gemeinde. Auch in Gemeinde tut sich alles Mögliche. Ich meine, ich weiß, wir sind ziemlich heilig. Also, außer ich manchmal. Nein, es menschelt. Es menschelt in Gemeinden. Und das ist auch richtig so. Wenn wir so tun, als würde es in Gemeinden nicht mehr menscheln, dann hätten wir einen riesen blinden Fleck. Dann dürfte ja ganz vieles gar nicht mehr gesagt werden, gar nicht mehr gedacht werden, gar nicht mehr passieren. Dann können wir gar nicht mehr hinschauen. Es gab 2014 eine Studie, warum ich nicht mehr glaube. Und da hat ein junger Erwachsener, er hört auf den Namen Andreas, aber ist egal, hat in diesem Buch gesagt, ganz grundsätzlich ist mir in letzter Zeit bewusst geworden, dass Christen einfach nur Menschen sind. So, das könnte jetzt sehr positiv weitergehen, gell? Aber tut es nicht. Er sagt, das heißt, alle Probleme, die es in der Welt gibt, Neid, Hass und das ganze andere, das gibt es in der Gemeinde genauso, wenn nicht noch schlimmer. Aber es ist sogar noch viel schlimmer, weil es ist so oft mit Heuchelei verbunden. Es gibt halt so oft Masken. Der Gute hat sich dann vom Glauben abgewandt. Das finde ich traurig. Das ist aber ein gutes Beispiel dafür, welchen Weg das nehmen kann, wenn wir sagen, nein, bei uns in der Gemeinde geht es heilig zu. Wir müssen da nicht hinschauen, wir tragen einfach alle eine Maske, dann ist gut. Ich weiß, ich bin nicht so heilig. Dann muss ich halt eine Maske aufsetzen sonntags morgens, dann darf ich auch kommen. Nein, so funktioniert es nicht. Gemeinde ist kein pauschal heiliger Ort. Das Heilige ist, dass Gott da ist. Und ja, wir sollen heilig werden, auch effektiv. Aber wir dürfen uns auch eingestehen, dass wir an diesem Punkt noch nicht sind. Manche Menschen stiften beständig Unfrieden. Das gibt es immer mal wieder, dass in der Gemeinde jemand auftaucht, wo man sich denkt, hier schwierig, da schwierig. Andere Menschen tun das auch auf ihre Art. Und ich bin da wahrscheinlich auch ganz gut. Das ist auch nicht weiter ungewöhnlich, aber es gehört eben auch angesprochen. Wir sind füreinander verantwortlich. Geschützter Raum. Was uns bei dem Thema, glaube ich, immer bewusst sein darf und muss, ist, dass wir alle verschiedene Korrekturerfahrungen gemacht haben. So, ihr könnt mal, ich weiß, jetzt verliere ich euch wahrscheinlich, aber schließt mal einen Moment die Augen, überlegt mal, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema Korrektur gemacht? Vielleicht gehen da in eurem Kopf irgendwo Schubladen auf. Vielleicht sehr positive, vielleicht auch sehr negative. Vielleicht haben die auch gar nichts mit Gemeinde zu tun, aber sie spielen euch in das Thema mit rein. Gerade das Thema Korrektur betrifft ja meistens irgendwo intime Bereiche. Sogar wenn es in der Schule die Mathearbeit ist. Aber wenn da wieder mal drunter steht, du bist unzureichend, dann geht auch das ganz schnell irgendwo an unsere Psyche. Das heißt, wir sind sehr verletzlich, wenn uns jemand auf diese Felder anspricht. Deshalb ist das hier von Jesus in Matthäus angesprochene Gesprächsprotokoll nicht Teil einer unheilvollen Entwicklung, sondern es ist der Versuch, einen Weg zu gehen, der den Sünder schonen. Wichtig. Und dennoch steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Keiner soll als schlechtes Beispiel hingestellt werden. Keiner. Deshalb geschieht hier Korrektur auch im nicht öffentlichen Rahmen. In einer zeitgenössischen Quelle heißt es dazu, jeder Mann von den Bundesgliedern, der gegen seinen Nächsten eine Sache vorbringt, ohne ihn vor Zeugen zurechtgewiesen zu haben, gilt als einer, der sich rächen will und grollt. Also, jemanden einfach mal mit einer Korrektur an die Wand laufen zu lassen, vor versammelter Mannschaft, geht nicht. Geht nicht. Gilt als einer, der sich rächt und grollt. Heißt zuallererst, lieblose, gesetzliche oder den anderen herabwürdigende Zurechtweisung ist Sünde. Und zwar unabhängig vom Inhalt. Warum? Weil es Beziehungen zerstört. Da sind wir schon wieder beim Thema. Das ist gar nicht so hart abzugrenzen. Aber auch Korrektur kann in dieser Funktion direkt Sünde werden. Warum? Weil es Beziehungen zerstört. Das heißt, gute Korrektur zielt auf das Heilen von Beziehungen. Wenn sie Geschwistern den Weg verbaut, es muss immer das Ziel sein, den Bruder oder die Schwester zurückzugewinnen. Und zwar nicht für die eigene Ansicht, dann wären wir wieder bei meinem Ausgangspunkt, wenn doch alle so wären wie ich. Nee, nicht für meine Ansicht, sondern für die Gemeinschaft. Also es geht um Punkte, die Beziehung stören. Bemerkenswert auch der zweite Schritt. Wenn er nicht hören will, kann ja vorkommen. Ich bringe ein vorsichtiges Wort an, der andere prüft es, er sagt, nicht so. Oder gleich, interessiert mich überhaupt nicht, was du sagst. Dann bringen im nächsten Schritt 2 oder 3 Zeugen dazu. So, das beruht natürlich auf dem Rechtssystem damals. Dass wir damit einen Rechtsrahmen haben. Letztendlich heißt es aber auch, dass die Entscheidungsgewalt in Gemeinden nicht in eine Hand gehört. Also es ist nicht richtig, dass ich richte über meinen Bruder im Alleingang. Sonst sind wir nämlich ganz schnell an dem Punkt, dass ich wieder sage, also ich weiß, wie es geht. Außerdem bin ich hier der Pastor. Natürlich weiß ich, wie es geht. Entscheidungsgewalt gehört in Jesu Gemeinde nie in die Hand eines Einzelnen und damit auch nie ein Schiedsspruch. Aber sie gehört in einen geschützten Rahmen. Jesus weiß ja auch um den Fall, dass einer nicht bereit ist zu hören. Und hier geht er so weit und gebietet in letzter Instanz dann sogar den Ausschluss. Das klingt ganz schön radikal und nicht nach Jesus, oder? Passt das in euer Jesusbild? So, ich baue das ganz ungern in meines ein, muss ich sagen. Der ist so nett. Und dann sowas? Dass es das überhaupt geben kann, dass Jesus hier überhaupt so weit geht, das weist darauf hin, dass Gott auch um die Realität von Sünde weiß. Dass er weiß, dass eben nicht nur der Sünder zu schützen ist, sondern irgendwann auch die Gemeinschaft vor ihm. Ich hätte gerne Jesus immer als Anwalt grenzenloser Liebe. Immer. Und dann würde ich gerne der Gemeinschaft sagen, das müssen wir aushalten. Aber Jesus weiß hier um die Realität, dass Gemeinschaft eben auch nicht alles aushält. Und Jesus ist auch Anwalt der Gemeinschaft. Der Gedanke hinter dem grenzenlose Liebe ist eigentlich moderner Individualismus, wie wir ihn wahrscheinlich alle von klein auf ganz oft gelernt haben. So frei nach dem Motto, der Einzelne darf grenzenlos fordern für sich. Es muss funktionieren, weil ich muss ja frei sein dürfen. Frei in eigentlich allen Richtungen. Und Jesus weist hier eigentlich eine sehr realistische Einschätzung auf. Dass er sagt, es geht auch darum, liebevoll Rücksicht auf den Einzelnen in der Gemeinschaft zu nehmen. Und die Gemeinschaft darf sich auch nicht von der Unbelehrbarkeit oder dem Starrsinn von Einzelnen in Sippenhaft nehmen lassen. Wenn wir mal hinschauen, was Jesus dem Einzelnen zumutet, dann ist das ganz schön enorm. 70 Mal vergeben soll ich. Unbegrenzt vergeben. Und gleichzeitig mutet er dasselbe nicht der Gemeinschaft zu. Sagt nicht, ihr müsst den aushalten, 70 Mal. Sondern er sagt hier, es gibt eine Grenze. Es darf nicht möglich sein, dass der Einzelne Gemeinschaft so beschädigt. Dass er zum Beispiel eine Gemeinde so beschäftigt, dass sie ihren Aufgaben gar nicht mehr nachkommen kann. Lösen und binden, spricht Jesus hier an. Das ist eine Aufgabe, die bis dahin eigentlich ja nur bei Petrus lag. Dem hat er mit den Worten, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs, diesen Auftrag gegeben. Und jetzt geht dieser Auftrag an alle Jünger über. Lösen und binden. Hier wird die Dimension der Verantwortung deutlich, die wir füreinander haben. Also, dass das Ganze eben nicht nur eine Angelegenheit ist von hier und jetzt, von ein bisschen launig und mal gucken, was passiert. Korrektur darf nicht aus einer Laune passieren, auch nicht aus einer Enttäuschung und schon gar nicht aus Eifersucht. Da wären typische Mechanismen, vielleicht noch ein bisschen Neid dahinter. Im Frühjudentum wurde deshalb der Gedanke der Zurechtweisung auch schon ergänzt. Da steht im Talmud am Rand, man soll zurechtweisen an jeder seinen Nächsten in Wahrheit und Demut und huldvoller Liebe untereinander. Keiner soll zum anderen sprechen in Zorn oder Murren oder Halsstarrigkeit oder im Eifer gottlosen Geistes.
und er soll ihn nicht hassen in seinem unbeschnittenen Herzen, sondern am selben Tag soll er ihn zurechtweisen, aber nicht soll er seinetwegen Schuld auf sich laden. Türen öffnen oder Türen zuschlagen. Ich glaube, leider schlagen wir mit unserer Kritik öfter Türen zu, als dass wir sie aufschließen. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, dass sie um etwas bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Kennt ihr den Abschnitt? Ja, schon mal gehört, gell? Das ist so ein Stückchen aus dem christlichen Bibelbingo. So christlicher Verse Steinbruch für alle Gelegenheiten, die wir gerade haben, kann man immer mal rausziehen. Aber wenn wir hier hinschauen, in welchem Kontext das eigentlich ursprünglich gesprochen ist, wo Jesus das sagt, dann ordnet es das Ganze ein bisschen ein. Das spricht nämlich ganz ursprünglich in einen Abschnitt, wo es um die Wiederherstellung angeknackster Gemeinschaft geht. Um Heilung von Beziehungen zu Mensch und zu Gott. Und hier sehen wir sehr klar, darum sollen wir ringen und beten. Und Gott verspricht, da wo ihr das tut, da wo ihr darum ringt, da wo ihr da betet, da bewegt sich etwas. Meine Wahrnehmung, vielleicht ist die auch falsch, dass bei uns gerade an vielen Stellen in der Gemeinde eitel Sonnenschein herrscht. Das ist auch gut so. Dass das vielleicht gerade gar nicht so die Themen sind. Und ich finde es richtig, genau dann, wenn die Sonne scheint, zu überlegen, wie wetterfest ist eigentlich unser Haus. Wer da an der Stelle gut unterwegs ist, der ringt in einem Geist der Liebe umeinander, damit etwas heil werden darf. So bei aller Verantwortung und allem Wohlwollen, bei allem Hinschauen und Dinge vorsichtig ansprechen, bei allem Bewusstsein, dass es an dieser Stelle auch mal im Sinne von Lösen und Binden tatsächlich um Themen gehen kann, die Heilsbedeutung haben. Wie ist denn deine Gottesbeziehung? Was zerstört die denn gerade? Und darf da jemand reinsprechen? Ist uns das bewusst, dass wir da auch einen ewigen Auftrag füreinander haben? Geht es nicht darum, dass ich meine Meinung durchdrücke, sondern dass ich mutig Dinge anspreche, die Beziehung zerstören? Ich ertappe mich dabei, dass ich andere aufgrund ihrer Taten beurteile, weil die sehe ich ja. Meine Taten aber aufgrund meiner Motive und Absichten. Also bei mir kann ich mitdenken, was ich denke. Frei nach dem Motto, war gut gemeint. Das sehe ich beim anderen aber nicht, also muss ich es ihm auch nicht von vornherein unterstellen. Wir wissen nicht, was die anderen denken. Wir wissen nur, was sie tun. Das heißt, auch diese Ebene beim Thema Korrektur dürfen wir mitdenken, dass wir sagen, ich weiß nicht, was du denkst. Also lasse ich dir die Freiheit, selber zu denken. Gegenseitig vorsichtig korrigieren. Zu sehen, was Beziehung stört oder zerstört. Und das auch vorsichtig ansprechen. Das ist vielleicht eine der schwersten und undankbarsten Aufgaben. Aber da, wo es gelingt, da, wo sich Fesseln lösen, da wird Gemeinschaft zu Gott und zum Menschen wiederhergestellt. Und das ist es doch allemal wert. Da ereignet sich Freiheit. Und wir haben nicht den Auftrag, einander zu binden, sondern wir haben den Auftrag, einander wieder freizusetzen in unseren Beziehungen. Zum Schluss eine Ermutigung von Paulus, die ich uns als Gemeinde zusprechen möchte. Da schreibt er in Römer 15, Vers 14, ich bin davon überzeugt, liebe Freunde, dass ihr genug Güte und Erkenntnis habt, um euch gegenseitig helfen und ermutigen zu können. Amen.